Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen mit dir, Seis. Guten Morgen, willkommen zum Treffpunkt. Heute wird es extrem, extrem musikalisch. Und um das Instrument geht's.
Es lässt sich gut auf der Flöte blöken. Und der andere war Hartflöte, Weichflöte und Blockflöte.
Blockflöte, Weichflöte. Und so sieht ein Profi, ein Virtuos auf der Blockflöte. Das ist nämlich sein Beruf.
Ein Blockflötenspieler, der muss es schaffen, körperlich und geistig so stark sein, dass er unterstützend zum Instrument Blockflöte ganz viel Grossartiges kann fürs Publikum projizieren.
Und das Publikum quasi kann baden in der Klänge. Das heißt, Moritz Steiger, er ist Schweizer Musiker und weltbekannter Blockflöten-Virtuos, wo dem kleinen Holzinstrument einen grossen Ton gibt. Es gibt die Blockflöte von 16 cm bis 2 Meter hoch. Aber was ist eine Blockflöte? Wie wird sie gebaut? Das ist der Treffpunkt heute aus der Flötenmanufaktur Küng Schaffhausen mit dem Joschi Kühne.
With his worn-out shoes, in his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. Have you seen the old girl who walks the street? Of London, dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, no, she just keeps right on walking, carrying her home into a carrier bag. In the all-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each day lasts an hour, then he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? The sun don't shine. Let me take you by the hand and walk you through the streets of London. I'll show you something that'll make you change your
make you change your mind.
Blackmore's Night, der Ritchie Blackmore, der Gitarrist ehemals von Deep Purple, da mit seiner Frau Candice Night. Moderne Variante quasi von mittelalterlicher Tanzmusik, so schön, oder auch Renaissance, einfach, es muss ein bisschen nach alt tönen. Und Blockflöte kommt auch vor, ist jetzt aber eher selten in der Popmusik, ist eher rar, kommt bis gar nicht vor, es gibt so einzelne Tupfer. Oder eben wie da mit dem Ritchie Blackmore halt als Stimmung. Die meisten von uns, da würde ich jetzt aber wetten, sind irgendwann in der Schule mit dieser Blockflöte, mit dem Holzklotz da in Kontakt gekommen und haben jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger gute Erinnerungen.
Ja, eher mühsam. Im Sommer vor allem hätten wir lieber mit den anderen Gespändli spielen.
Das ist für mich ein Gräuel. Also sowohl selber spielen als auch müssen zuhören, wie es jemand anders macht. Nein, also Blockflöte ist jetzt für mich das Anti-Instrument.
Wir hatten eine ganz lässige Lehrerin gehabt. Das war ganz cool gewesen und also wir haben es gut gehabt, der Blockflöte doch. Das war lässig gewesen.
Für mich war es die Freude, für die anderen die Qual, denke ich. Ja, mir hat es schon Spaß gemacht, aber ob sich das wirklich gut angehört hat, das ist dann fraglich.
Ja, es war eine gute Zeit gewesen, muss ich sagen. Es ist die beste Vorbereitung, um nachher richtigen Sound zu machen.
Das war natürlich eine Grundlage für die Jungmusik. Mal auch, wie man eigentlich spielt. Und vor allem haben wir dort lernen, wie man umgeht mit den Noten und den Takt halten. Und erst nachher haben wir dann ein echtes Instrument bekommen.
Auf der Strasse, die Meinungen zeigen genau, was Blockflöten ist. Zum einen so ein bisschen widerspenstig und ja, es tönt dann auch schrill. Und wenn die zuhören und ich noch spiele, bis hin zu dort, wo man Achtung hat vor dem Instrument, aber auch als Basis für ein Rechtsinstrument. Wir sind heute in der Blockflötenmanufaktur Küng Schaffhausen. Bei mir sind die beiden Geschäftsführer. Wenn ich das richtig ausdrücke, das ist der Thomas und das ist der Andreas Küng. Andreas Küng, Sie sind eher der Musiker, der Thomas ist dann eher der Fabrikant. Sie haben eine grosse Ahnung von Blockflöten, aber sagen Sie, warum hat denn die Blockflöte so einen ambivalenten Ruf?
Ich glaube, das hängt sehr stark mit dem Zwang zusammen. Früher hat man in vielen Klassen in der Volksschule müssen spielen, also ganze Klassen haben gespielt. Oder die Kinder sind auch praktisch von den Eltern gezwungen worden, zum Teil. Und haben es zum Teil vielleicht gar nicht gern gemacht. Und ich weiss, in der Klasse, da hat man immer so Geschichten gehört, haben sie einmal geschlägelt mit den Blockflöten, oder statt der Säbel haben sie Blockflöten genommen. Oder sie haben Wasser in die Flöten hineingeleert, dass sie heiser waren, dass sie nicht haben müssen oder können spielen, nicht haben müssen spielen in dem Sinn, oder? Also es ist auch vielmals um einen Ulk dem verwendet worden. Aber vielmals ist es halt der Zwang, du musst jetzt spielen, du musst üben, du musst das machen. Und die Kinder haben eigentlich gar nicht wollen. Und vielleicht kommt es auch von dort her, dass das Instrument, weil es einfach dort das Anfangsinstrument war, per se, zum Teil eben nicht so gut angekommen ist.
Da muss man natürlich auch sagen, dass vielleicht zu den 50er, 60er, 70er Jahren einfach die Blockflöte-Musik, so wie sie konzertant gespielt wurde, nicht wirklich in eine Breite gekommen ist.
Es ist halt spezialisiert gewesen, also schon immer. Sie ist, einerseits hat man sie in der Kunstmusik gebraucht, also sage ich, in der alten Musik, Barockmusik, Renaissancemusik. Und auf der anderen Seite hat man sie als Erziehungsinstrument eben gebraucht, wo dann auch Musik dafür geschrieben worden ist. Und die Musik ist natürlich zum Teil auch ein bisschen seltsam gewesen, oder? Und gut, mit den ganzen Kinderlieder und so, das ist schon lustig, um es zu machen. Man macht ja das heute auch noch so in der Blockflötenstunde, dass man mit Liedern anfängt und so. Aber auch da habe ich das Gefühl, manchmal heute, dass die Kinder zum Teil unterfordert werden sogar, dass sie einfach zu lang an diesen ganz einfachen Tönchen und Liedchen kleben, statt dass sie versuchen, gerade drauf losspielen und miteinander spielen. Da gibt es Bestrebungen, wir arbeiten mit jemandem zusammen, der zum Beispiel Pop an den Block macht. Und das ist eine ganz neue Richtung, wo Kinder animiert werden, auch mit relativ einfachen Tönen, aber sie können mitspielen mit einer CD, mit einer Band und so, die im Hintergrund spielt. Und das ist natürlich sehr viel attraktiver heutzutage als früher.
Das sieht man ja im Gesangsunterricht, die jungen Mädchen, jungen Buben, die wollen wie die grossen Stars sein, haben so Orchester im Hintergrund. Geben Sie jetzt dem ernsthaft eine Chance, dass das Instrument, das ja filigran ist, wo ja einen grossen Aufwand dahinter steckt, das lernen wir ja kennen heute im Verlauf vom Treffpunkt, dass die Flöte sich so quasi könnte durchsetzen.
Ja, da gibt es natürlich schon Bestrebungen. Wir würden es dann heute im Verlauf dieser Sendung schon noch hören, was wir da alles parat haben für das. Aber natürlich ist es so, das Instrument an und für sich ist ein feines Instrument und es erfordert eigentlich sehr viel Gespür, sehr viel Sinnlichkeit, auch vom Taktilen her, also von den Fingern her, von der Zunge her, vom Atem her. Eigentlich ein sensationelles Instrument zum Anfangen, aber es muss entsprechend gut unterrichtet werden. Das ist der Andreas Küng. Jetzt neben ihm steht der Thomas Küng. Er ist eben der quasi fürs Handwerkliche zuständige. Thomas Küng, spielen Sie denn auch Blockflöte?
Ich spiele auch, natürlich. Schon seit langem, also schon seit 6 Jahren spiele ich.
Es ist ein Familienbetrieb, gegründet worden vom Vater. Die sind hier in dieser grossen Villa, verwinkelt in allen möglichen Räumen, hat es Werkstätten. Wir gehen als nächstes Jahr schauen, wie so eine Flöte zustande kommt, aus was für Holz das sie entsteht. Der Prozess, wie lange, könnte man kurz gesagt sagen, braucht es von einem Holzstück, bis die fertige Flöte ist, so Zusammenkraft?
Zusammenkraft, also für eine Sopranflöte braucht es, sagen wir, 40 Minuten circa. Wir müssen natürlich sehr schnell sein im Schaffen, oder? Weil so eine Flöte kostet 100 Franken oder im Verkauf. Wir müssen es für die Hälfte produzieren, für den Handel.
In anderen Worten, wie so eine Flöte entsteht, wo ja, ich sage Ihnen schon mal ein Bild, ausgesehen im Rotzustand wie ein Stuhlbein, das in ein paar Minuten darf der es heiß. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Tuesday, Rolling Stones und seinerzeit der Multi-Instrumentalist Brian Jones hat dort Blockflöte gespielt. Man hat also immer wieder etwas gemacht mit Blockflöte. Man hat versucht, die Gegenwart zu heben. Vielleicht haben die Rolling Stones schlicht und einfach schöne Jugenderinnerungen gehabt. Wir haben ein Mail eingerichtet für Sie, studio@drs1.ch. Da können Sie uns Ihre Flötengeschichten erzählen, kurz und bündig. Und wir können Sie möglicherweise mit der Sendung nehmen. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Mail bekommen von einer Frau Meerlands, wenn ich da richtig informiert bin. Sie freut sich auf die Sendung, weil sie hat gelernt, spielen drauf. Wie viele andere sind jetzt in der Unterstufe von der Schule? Und ab der 5. Klasse ist sie dann Teil vom Schülerorchester geworden. Und damit hat ihre grosse Liebe angefangen. Also Blockflöte muss nicht nur einfach ein Gräuel sein, sondern Blockflöte kann einem wirklich das Leben durch begleiten. Und was wir jetzt eben heute machen, ist auch mal kennenlernen, wie denn so ein
Blockflötenteil entsteht. Der Thomas Küng von der Küng Flötenmanufaktur neben mir, wir gehen jetzt da so quasi ins Heiligtum, wo es ziemlich laut herbretscht. Was passiert denn jetzt sogar? Ja.
Also wir sind da in der Schreinerei, Drechslerei. Da im Moment wird gerade Tiefloch gebohrt, das ist die Längsbohrung durch das Instrument. Wir müssen es glaube ich abschätzen, es ist sehr laut, wir brauchen da sonst einen Gehörschützer. Also da entsteht eigentlich einmal der Rohling. Also zuerst haben wir mal ein Holz.
Also, das ist so ein Vierkantholz.
Ja, Vierkant, zu dem sagen wir Kantle.
Nehmen wir jetzt doch einmal genau. So eine Sopranflöte, okay. Die normale Schulflöte. Genau. So.
Also zuerst ist einmal der Baum. Sagen wir mal, ein Birnbaum, der wächst 60, 70 Jahre. Dann schneiden wir Bretter draus. Irgendwann ist der Baum dann einmal gross und man muss ihn umtun. Man schneidet Bretter aus in den entsprechenden Dimensionen. Für Sopran, für Schulflöten ist das 40 mm Stach. Dann lässt man es ein Jahr lang trocknen, mindestens bis zwei Jahre. Und irgendwann kommt das Holz da an. Wir schneiden die Kanten zu oder kommen es über. Dann sehen wir, oder man sieht es nicht, sie stehen ja, da.
Es ist ausbiegend, wie sieht eigentlich aus, wie eine Scheiterbeige.
Genau. Scheiterbeige, die sind schon trocken, die sind mindestens 12% abgetrocknet, weil wenn man nasses Holz nehmen oder noch feuchtes Holz, gäbe es kaum Hörner draus.
Das ist natürlich auch eine Variante zum Spielen, oder?
Ja, genau.
Also die Vierkanthölzer, die jetzt so aussehen, eben wie schön aufbiegen, wie Schmineholz.
Genau.
Sie sagen, was ist das meistgebrauchte Holz?
Das meistgebrauchte Holz ist Birnbaum, dann haben wir Ahorn, dann haben wir Kriese, das sind Zwetschgen, sehr gesuchtes Holz, das sind alle Schweizer Hölzer.
Und hat das einen Einfluss denn auf Klang, welches Holz das man nimmt?
Hat relativ einen kleinen Einfluss eigentlich. Also es ist schon ein Unterschied, sagen wir mal, zwischen einem Birnbaum und einem Grenadil. Spezifisches Gewicht von einem Birnbaum ist 0,65. Von einer Grenadil, wo man Klarinette daraus macht, ist 1,3. Also es ist doppelt so schwer, gibt nachher einen ganz brillanten Klang und das ist eher ein bisschen der weichere Klang, der echt gut ist für eine Sopranflöte.
Heisst ja Flauto Dolce, wenn man nicht alles...
Flauto Dolce, genau.
Wunderbar. Also die wird von beiden Seiten anbohren, kommt ein Loch rüber und genau. Sieht dann auch drechselt. Es gibt die nächste Station, genau. Wo die Blöcke drechselt werden.
Jawohl. Also eben dann nachher haben wir die Kantli, der entsprechende Länge auch und dann eben da, was einen Lärm macht, das sind Luftbohrer, die von beiden Seiten gleichzeitig kommen und ein Längsloch bohren. Das geht wahnsinnig schnell, macht aber einen sehr starken Lärm. Es geht 10 Sekunden, bis so ein Teil durchgebohrt ist von beiden Seiten. Dann in dieser Zeit, da wird ein Magazin gefüllt. Da läuft vollautomatisch. In dieser Zeit ist der gleiche Mann, tut bei der Drechselmaschine, da wo man jetzt im Hintergrund hört, das Magazin bestücken und dann wird die rohe Form drechselt, roh drechselt. Also wir haben noch Übermass, es ist noch nicht eine fertige Flöte, wir haben noch Übermass.
Also wohlverstanden, die Sopranflöte, die aus zwei Teilen ist, ist noch aus einem Teil, folglich auch aus einem Holzstück. Wenn sie so drechselt wird, kommt jetzt eben mein berühmtes Stuhlbein führen, genau. Oder? Damit Sie sich daheim vorstellen können, wie das aussieht. Und dann wird es weiterverarbeitet, von da weg, das ist die Rohform.
Genau. Dann haben wir eben die rohe Form. Und nachher kommt es, nachher der Rohling, das ist Naturholz, gebohrt und drechselt, kommt nachher da in die Lackiererei, Imprägniererei, da haben wir so Autoklaven, wo ein Wachs drin ist mit 80 Grad.
Also so Tanks voll mit Wachs, ja.
Genau, so große Tanks. Und da hat das spezielle Wachs, das wir da haben, das ist Paraffinwachsgemisch, unser Geheimnis natürlich, würden die Rohling da in das Wachsbad mit 80 Grad reintaucht.
Zu welchem Zweck denn?
Dass das Wachs ganz dicht wird, also das Holz muss ganz zu sein, die Bohren müssen geschlossen sein, dass überhaupt ein guter Ton rauskommt. Also es kommt da in das Teil rein, mit 80 Grad wird es etwa eine halbe Stunde rein gekocht, nachher wird es rausgenommen und dann wird es nochmal getrocknet, bevor das Endform drechselt wird.
Also das heisst, die Endform wird drechselt, dann sieht sie dann wirklich aus, genau. In der Flöte, hat aber noch keine Bohrungen, hat noch kein Labium, das ist dann wie quasi das Herzstück von der Flöte, das ist dort der Schlitz, wo die Musik quasi rauskommt. Den Prozess hören wir als nächstes auch noch im Verlauf dieser Sendung. Wenn Sie Bilder anschauen, wir haben auf der Internetseite von uns, drs1.ch, wunderbare Bilder von diesen Flöten, die schon fertig sind, die schon gefertigt sind, komplett dort stehen, von eben 16 cm bis 2 Meter. Und als nächstes lernen wir dann auch jemanden kennen, der die Flöte extrem virtuos spielt, der Moritz Steger. Musik.
That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.
Verkehrsinfo deres von 9.31 Uhr Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristunnel und in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schweizerhalle-Tunnel und Pratteln.
Ribbons of blue, remind me of you. Ribbons of red are the way that my heart. I want to send to you my own ribbons of blue.
Ribbons of blue, now remind me of you.
Stier, es heisst der Treffpunkt am Dienstagmorgen aus der Blockflötenmanufaktur Küng Schaffhausen. Was hat jetzt aber da Bonnie M. mit Blockflöten zu tun? Ribbons of Blue, das fragen Sie sich zu Recht und vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit unserem Treffpunkt. Vielleicht ist ja Bonnie M. aber gerade ein Grund gewesen, dass ein Mensch draufkommt, ein Instrument zu lernen. Ich habe gestern mit dem Moritz Steger einen Termin gehabt. Der Moritz Steger ist 40, ein Musiker durch und durch. Er dirigiert, komponiert, gibt Konzerte überall, Kurs, ist ein berühmter Blockflötenvirtuos, gilt als einer der Weltbesten, wenn nicht als der Beste. Er ist quick, lebendig, spielt brillant, aber wie kommt jetzt so ein junger Mann zu Blockflöten?
Blockflöten ist für mich ein Weg von der Entwicklung gewesen. Ich habe als Kind ganz normal angefangen, habe erst mal gar keinen Erfolg zu verbuchen gehabt. Also ich habe große Probleme gehabt, motorischer Natur vor allem. Habe sie weggelegt, wieder führen genommen und irgendwann dann meine Liebe zu dem Instrument festgestellt. Also es ist nicht eine Liebe auf den ersten Blick gewesen, sondern auf den zweiten oder dritten. Und die ist dann aber sehr intensiv geworden und das ist heute noch genauso.
Nochmal, Jahrgang 71, da haben wir doch ganz andere Musik gehabt. Sagen wir 1985, 86, 87, Popmusik wäre da angesagt gewesen. Sind Sie nie in Versuche gekommen, Musik zu machen oder ein Instrument zu lernen, wo man Populärkultur spielen
kann? Also in dieser Zeit habe ich mich gerade auch für Popmusik interessiert. Also ich habe, ich bin ein grosser Bonnie M-Fan gewesen. Mein Zimmer war verkleistert gewesen mit Plakaten und ich habe das total lässig gefunden und ich habe natürlich mich in einiges reingelassen. Das hat aber wie für mich überhaupt nichts damit zu tun gehabt, was ich mache. Das eine habe ich, da bin ich wie in eine Welt abdriftet, wie das oft Jugendliche machen. Ich habe mich ein bisschen in dieser gesund und dann bin ich zurückgegangen. Und ich habe nie und habe auch jetzt nicht das Gefühl, mit der Blockflöte muss ich in die Welt eintreten. Das ist etwas völlig anderes.
Sind Sie gefördert worden, Ihr Bestreben, so ein Instrument zu lernen?
Ich bin in einem ganz normalen, gesunden Elternhaus aufgewachsen, im Kanton Graubünden, wo in dem Sinn nicht musikfördernd war, als dass jedes Kind dann ein Instrument hat gelernt oder so, sondern es ist wie mein Weg gewesen. Und absolut bin ich gefördert worden, aber auf eine ganz natürliche, normale Art. Also überhaupt nicht von Wunderkind oder von grossen Unternehmungen von der Familie.
Oder auch nicht im Sinn von lern doch einmal ein Rechtsinstrument.
Nein. Eigentlich ganz angenehm, da hat man mir irgendwie gar nicht reingeredet. Ich habe auch noch rechte Instrumente gelernt. Ich habe noch Querflöte gespielt, ich habe Klavier gespielt. Später habe ich dann noch einiges anderes auch studiert. Nein. Da habe ich mich eigentlich, einfach meinen Weg gebahnt und bin dort gegangen und das ist eine sehr gute Sache gewesen und ein sehr wichtiger Schritt, sehr wichtige Entwicklung in meinem Leben.
Und jetzt weltweit ein anerkannter Flöte, Blockflöte, Virtuos, ein Weg sein, scheint mir ein Mensch sein, der eher jetzt lebt und nicht gern zurückschaut, das immer wieder natürlich holt, was war. Wenn man jetzt so Musik spielt, wie Sie spielen, Barock zum Beispiel, dann muss man ja ganz weit ausholen, um wieder irgendwo in die Gegenwart zu finden. Ist das ein einfacher Prozess?
Nein. Aber es ist ein wunderschöner Prozess. Es geht nicht darum, dass ich heute mit barocken Gefühlswelten mich kann verständigen und kann kommunizieren. Es geht darum, dass man die alten emotionalen Welten, die alten musikalischen Begriffe, die alten musikalischen Regeln ganz gut lehrt und versucht, eine Ästhetik daraus zu bilden. Und jetzt Kunst, das ist der Knackpunkt. Die Ästhetik muss in die heutige Zeit transportiert werden, ohne billig zu sein. Aber mit dem Transport von der damaligen emotionalen Welt von dieser Musik in die heutige Zeit, die Zähle sind anders, das Publikum ist anders, die Orchester sind anders, das ist eigentlich dann Kunst. Und da muss man, ich würde nicht mal sagen Kompromiss machen, sondern man muss versuchen, den Transport so authentisch wie möglich zu gestalten, aber bitte nicht vergessen, hey, wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Die Leute hören nebenan noch Jazz und Pop, Gott sei Dank. Sie haben da auch Brahms gehört. Und vielleicht hören sie auch noch Schweizer Volksmusik, auch schön. Und da bin ich einfach mit meiner Musik ein Teil in diesen vielen Stilrichtungen. Und so soll es sein. Und der Teil ist so frisch und so authentisch wie möglich. Und ich finde das wichtig, dass es genau so ist.
Also der Maurice Steger hat ein breites musikalisches Spektrum, er lebt das auch, er hat es auch gesagt, Volksmusik. In der Volksmusik, das wissen Sie, wird auch Blockflöte gespielt, in der Schweizer Volksmusik. Aber jetzt geniessen wir doch das Spiel von Maurice Steger, von dem Virtuos, da mit Musik von Antonio Vivaldi, mit dem Allegro aus dem Konzert in G-Dur. Nuss, oder? Der Maurice Steger, der weltbekannte Solist, Dirigent, Forscher in Sachen Blockflöte auch. Er tritt übrigens auf, der Maurice Steger, und zwar diesen Freitag an den Schaffhauser Blockflötentag. Er spielt in der Kirche Santa Maria, ganz im Zeichen von der Altflöte, des Abend. Zu Abend um 8 Uhr, und es werden auch ganz neue Flötenmodelle vorgestellt. Also Flöten, die aus dem 21. Jahrhundert stammen und extrem grosse Belastungen können statthalten. Wir kommen dem schon noch auf die Spur heute. Jetzt darf ich 2 Tickets verschenken. Für den Freitag, den 9. September, Schaffhauser Blockflötentag. Freitag, 9. September, zu Abend um 8 Uhr in der Kirche Santa Maria. Rufen Sie am Stefan Kohler an auf 0848 440 222. 0848 440 222.
Dario, grazie amico, uomo bianco in mezzo ai neri, con una voglia, col bisogno di svelarmi il tuo paese, la sua storia, le ingiustizie, le sue lotte, gli stregoni, le credenze, gli imbroglioni, mi hai portato dentro Soveto, dentro Soveto. Dall'autunno e qui è tutto primavera, i fiori, il verde, la vostra forza, i vostri colori, e c'è tutto qui a Soweto, il dolore, l'onore, la rabbia e la paura, la violenza e molto amore. Tra i bidoni, con la voglia di ricominciare.
guardati avanti senza rancori. A domani devo tornare e questa vostra primavera la tengo stretta dentro il cuore, perché domani è già, domani è autunno, devo tornare nell'autunno, devo tornare nel mio autunno, è qui a primavera.
Das ist der Marco Zappa hier auf der RS1 im Treffpunkt heute am Dienstag aus der Blockflötenmanufaktur Küngt Schaffhausen. Der Moritz Steger also tritt auf an der Schaffhausen Blockflötentag, demonstriert auch neue Flöten, die neu entwickelt worden sind, auch in Zusammenarbeit mit der Manufaktur Küng. Es ist in der Kirche Santa Maria, zu Abend um 8 Uhr geht es los. Katharina John ist die glückliche Gewinnerin von diesen zwei Billets und hoffentlich kommt sie in Genuss von dem Konzert. Bei mir ist es der Andreas Küng, wir sind hier bei Ihnen zu Gast. Andreas Küng, wenn man jetzt hier den Moritz Steger gehört, spielen in dieser irrsinnigen Virtuosität, aber auch in dieser Intensität. Ich meine, im Publikum muss man sagen, ich glaube, ich lasse lieber die Finger von so einer Flöte.
Das hat immer, kommt immer darauf an, was man will. Also wenn man etwas will erreichen, dann macht man es. Und dann nachher vergisst man einfach oft, dass ein Musiker muss arbeiten und krampfen wie ein Sportler. Zum Beispiel ein Sportler, wenn ein Hochspringer oder so, muss einfach trainieren wie wahnsinnig, dass er das Ziel erreicht. Und das muss natürlich ein Musiker auch.
Ist einfach bei der Blockflöte so, mit der Gitarre habe ich 3 Griffe und dann kann ich ein Liedli singen dazu. Und bei der Blockflöte kann ich allenfalls dann vielleicht noch etwa 4-5 Lektionen von Hänschen klein.
Ich kann auf der Blockflöte ganz einfache Liedli spielen, wo vielleicht schon mich befriedigen, wo genug sind für meinen Anspruch, wenn ich das will. Aber wenn ich natürlich will, so spielen wie ein Moritz Steger oder wie ein anderer Virtuos, dann geht es in die sportliche Ebene.
Dann geht es ins Üben, Üben, Üben und sich mit der Literatur befassen. Blockflöte lernen, Sie haben uns ein Mail geschickt, oder Andrea Bernhard hat uns ein Mail geschickt, Sie können das machen, wir verdanken alle Mails, bitte. Verzeihen Sie uns, wenn wir nicht alle können berücksichtigen können. Sie gibt Blockflötenunterricht und sie hat einen Bub gelobt im Gruppenunterricht, weil er immer alle Utensilien bei sich hatte. Kinder vergessen ja gerne immer etwas. Flöten, Noten, das Aufgabenbüchlein. Und dann hat der Bub gesagt, ja, er habe immer alles dabei, weil er gerade nach dem Unterricht seine Flötenmappe an die Schulgalerobe hängt und dann heimgehe. So hat er nie etwas vergessen. Also Flöte.
Ja, wunderbar.
So, also es braucht eine Flöte, um überhaupt können spielen. Die Flöte ist ja da in der Flötenmanufaktur Küngt Schaffhausen. Von Anfang an, von dem Holzstück zu dem Stück, das doppelt gebohrt wird, von links und von rechts, wo es das erste Loch gibt, wo dann die erste Flötenform entsteht, die ist als komplettes Stück noch vorhanden. Das ist ein Stück Holz, Thomas Küng. Es wird dann irgendwann mal auseinandergeschnitten und dann kommt eigentlich das Herzstück von der Flöte, das, was nämlich tönt. Also das ist der Block sozusagen und das Labium.
Genau. Also wenn der Block drinnen ist, also man muss zuerst hat man das rohe, der rohe Rohling ohne Löcher, nichts, oder? Und nachher, das wichtigste Stück ist das Labium, Windkanal, dort, wo man reinblasen, im Mundstück. Und da hört man im Hintergrund, ist eine Spezialmaschine tätig, die eben die Bohrungen macht, also Blockbohrung, Reibung und Fräserli, Windkanal. Das sind alles Spezialmaschinen, die wir selber entwickelt haben.
Frau Frey ist hier am Arbeiten an diesem Gerät. Das ist eine hochmoderne Maschine. Guten Morgen.
Ja, wir haben die Maschine seit etwa 9 Jahren. Und wie gesagt, wir machen hier ein Labium und Und dann jetzt gerade frisch einen Kopf einspannen.
Also jetzt nimmt sie so ein Stück, ein Kopfstück, tut genau einspannen, muss ganz genau in die Mitte kommen, sonst das kann nicht einfach irgendwie zufällig passieren. Das ist ein hochpräzises Instrument.
Ja, wir stellen hochwertige Instrumente her und dementsprechend sollte es auch optisch dann stimmen. Und jetzt schaue ich zuerst, wie ist die Faserrichtung, dass ich nicht gegen das Holz arbeite, weil beim Spielen später wird es sonst viel schneller verstopfen, wenn mit dem Speuzen da gegen das Holz
gespielt wird. Das sind alles kleine Faktoren, die eine Rolle spielen. Das wird jetzt eingespannt, dann wird es eben gebohrt, dann kommt das Labium rein, der Schlitz dort, wo die Luft gespalten wird. Ich sage das ein bisschen leihhaft, aber ich glaube, so in etwa würde das stimmen, Thomas.
Das stimmt eigentlich so. Also was denn das Wichtigste ist, ist dann der Block. Block, die Blockflöte, da tut ihr im Frei, wenn die Maschine schafft, in dieser Zeit tut sie den Block einpassen.
Ist denn das irgendein Stück Holz, der Block, Frau Frey?
Nein, das ist Zederholz, weil das tut am wenigsten schwinden und quellen.
Können wir denn jetzt gerade mal so ein Stück einbauen, damit man, weil bis jetzt hat ja die Flöte noch nicht tönt. Bis jetzt hätte man sie allenfalls können brauchen, um entsprechende, sagen wir, Massnahmen ergreifen mit der Flöte, um ein bisschen auf den Tisch klopfen. Ja. Jetzt wird sie noch kurz angeputzt.
Jetzt wird es geputzt, dann macht der Tier im Frei in dieser Zeit, wo eben die Maschine da hineinläuft. Mit feinen Messerli, viele wird da das Labium noch von feineren Kanten gebrochen und dann der Block reinpasst.
Jetzt ist eigentlich, außer dass sie noch nicht angeschrägt ist, so der berühmte Schnabel hat, das fehlt noch.
Jetzt, im Prinzip tönt es jetzt schon ein bisschen, man kann mal reinblasen. Oder wenn man das Unterteil nimmt, dann hört man auch hier schon. Also es tönt ein bisschen, aber da muss natürlich noch besser werden, viel also, besser.
Jetzt fehlt natürlich die Intonation und alles, spielen Sie selber auch Flöte von Frey?
Ja.
Also das muss man ja praktisch, wenn man das schafft.
Nein, es ist nicht Zwang, aber ich habe es schon von klein an gelernt und habe es zwischendurch ein bisschen aus den Augen verloren, habe ein anderes Instrument gespielt. Und in der Zwischenzeit, seit ich jetzt hier arbeite, habe ich auch wieder angefangen und habe eine zaute Ohrflöte zu Hause und spiele einfach für mich zu Hause.
Sie spielen für sich und gehen entsprechend auch in den Unterricht?
Nein, das nicht. Aber
Sie fertigen jetzt Flöte und tun sich zu Hause das Leben versüßen mit dieser Flöte am Abend?
Ganz genau.
Wunderbar. Also die Flöte ist jetzt praktisch spielbar. Jetzt wird sie dann noch angeschrägt und dann kommt sie in die Fertigung. Und dann kommen die Prozesse, die wir auch noch werden, mit Ihnen zusammen durchleben. Bevor die Flöte ja natürlich überhaupt spielen kann, muss sie auch Löcher haben. Und das erfahren wir in der nächsten Stunde hier auf Ihrer Seite im Treffpunkt.
So you finally name the day. So you finally name the day.
Stieres heisst der Treffpunkt. Wir sind Schaffhausen auswärts, haben das berühmte Instrument Blockflöte im Visier und im Ohr und hören immer auch wieder gewisse Töne, die entstehen, dann, wenn die Flöte langsam, aber langsam spielbar wird. Wir haben ein Mail bekommen vom ehemaligen Lehrer, also der ein Lehrerseminar gemacht hat. Das ist der Emil Manig. Er sagt, es war ein Trauma gewesen, Flöte spielen. Ein Jahr lang hat am Lehrerseminar die Flöte falsch in der Hand gehabt, hat das untere Loch rechts fast nicht bekommen. Sein Schulkollege hat es dann gemerkt und die Lehrerin hat nur gesagt, er dürfe als Einziger keine Sonate mehr spielen. Er sei schlecht. Also der Unterricht für die Blockflöte, es ist schon ein Trauma, Andreas Küng, mit dieser Blockflöte. Sie kann zum Teil hochvirtuos gespielt werden. Sie sind Solisten auf der Welt, die das beherrschen, mehr als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und dann würde die Klasse Erlebnisse von früher, wie ist es eigentlich reingegangen? Sie sind, haben das Geschäft übernommen von ihrem Vater zusammen mit ihrem Bruder 1933 gegründet. Wie ist es denn reingegangen mit der Blockflöte? Hätten Sie das wirklich wollen?
Also gut, ich habe natürlich auch von kleinstem Kindesalter her Blockflöte gespielt. Ich habe immer Blockflöte gespielt, ich habe nie geübt. Wenn ich geübt habe, ist Klavier. Ich habe stundenlang Klavier geübt als Kind, immer die ganze Zeit. Und Blockflöte habe ich einfach irgendwie können. Und dann sind wir natürlich schon so ein bisschen in die Richtung erzogen worden, dass man im Hinblick auf die Firma dann jemanden hat, der das übernimmt, oder? Und bei meinem Bruder ist klar gewesen, er hat dann die Lehre gemacht im Betrieb, oder? Und ich, weil ich so viel Musik gespielt habe, und ich dann bin ich Musik studieren. Grundsätzlich ganz am Anfang hätte ich eigentlich lieber Klavier studiert, oder? Aber ja gut, ich bin dann gleich in die Blockflöte gegangen und habe dann halt das Instrument studiert.
Wie wir erfahren von Moritz Steger in der nächsten Stunde, der sagt, dass Klavierspieler ja einfach sind. Die müssen einfach drucken und lesen, aber Blockflöte spielen ist viel komplexer. Thomas Küng, Ihre Brüder dürfen Künstler sein und Sie müssen arbeiten.
Mich hat es eigentlich immer fasziniert, aus einem rohen Stück Holz ein klingendes Instrument zu machen. Das ist einfach wunderbar. Das fasziniert mich immer noch.
Und Sie hat es nie einen Zweifel gegeben daran, dass Sie in die Fußstapfen vom Vater gehen?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe das von Anfang an wollen. Und es fasziniert mich eigentlich heute noch. Und es ist eigentlich auch irrsinnig, dass man immer noch besser werden kann. Also man sind immer dran, noch den Klang verbessern. Das, was wir machen jetzt mit diesen neuen Instrumenten, ist eigentlich, wir sind auf gutem Weg. Wir machen eigentlich die Instrumente, die klangvoller werden. Und wir sind eigentlich dran.
Also was wir nicht machen, auf jeden Fall nicht, das ist Plastikflöte. Das hat es eben früher gegeben, auch in der Schule. Da hat auch die Stimmung keine Rolle mehr gespielt. Das ist unwichtig gewesen. Die Hauptsache ist, man hat sich im Brunnen werfen können, wenn man genug hatte. Das ist der, das heisst, der Treffpunkt heute aus Schaffhausen, aus der Manufaktur, aus der Flötenmanufaktur Küng. Wir lernen in der nächsten Stunde auch mal so kennen, wie es denn zu und her geht in einer Schule, in einer Blockflötenschule, mit Blockflötenchor. Das ist vielleicht der Anfang von einem eher, sagen wir, leihhaft oder fast Amateurstand, was es ja auch viel gibt, Blockflöte, Chör. Wir wissen auch mehr darüber, wie ein Instrument fertigt wird, wie es dann am Schluss überhaupt zum Laden ausgeht. Das im Treffpunkt heute auf DRS1. Das ist DRS1, der Treffpunkt. Herzlich willkommen. Wenn Sie jetzt die Sendung hören und die folgende Frage sich einmal zu Gemüte nehmen, wann haben Sie zum letzten Mal Blockflöte gespielt?
Die Weihnachten. Und zwar habe ich als Kind so ein Lied gelernt und das kann ich immer noch.
Ja, ewig her, oder 20 Jahre.
Oh Gott, also mindestens 30 Jahre.
Ich sage mir jetzt mal, vor einem halben Jahr bei den Kindern habe ich sie wieder mal in die Finger genommen und angefangen zu piefen. Die Griffe sind noch da. Die kann man sie mal gelernt hat. Die kann man sie wie beim Schwimmen oder Rollschuh fahren.
Wenn man mal Blockflöte gelernt hat, dann vergisst man das nie. Dann ist es wie Schwimmen oder Rollschuh fahren, sagt er. Was sagt aber der Profi? Wie sieht denn er den idealen Flötenspieler?
Er muss Freude haben an Experimenten mit dieser Blockflöte. Allerlei können zu machen. Klangliche Experimente. Er muss Freude haben am spielerischen Element. Und er muss Freude haben, grosse musikalische Geschichten am Publikum zu erzählen.
Das sagt der Moritz Steger, der Blockflöte-Profi, der sein Instrument bis ins Innerste ausprobiert. Aber zuerst braucht er ja ein Instrument dazu. Und eine Blockflöte ist nicht einfach eine Blockflöte. Das zum Beispiel da, das ist ein Grossbass, der ist 1,40 Meter gespielt von Andreas Küng. Das geht bis zu 2 Meter hoch und das da ist ein sogenannte Garklein. Ein ganz kleines, vielleicht sogar ein nerviges Flötchen, je nachdem, wie man die Ohren wach hat. Der Treffpunkt heute also aus der Blockflötenmanufaktur Kühn, Schaffhausen. This is the right time. Once in a lifetime. Das heisst, der Treffpunkt mit der Blockflöte. Und die Blockflöte, wenn Sie schon länger zuhören, kommt Ihnen sicher immer näher ans Herz. Wir bekommen ganz viele Mails über von Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel habe ich hier von der Beatrice Waldmeier eine Mail bekommen. Seit der ersten Klasse spielt sie Blockflöte. Das sind mittlerweile 50 Jahre her. Das Flötenspiel bedeutet ihr viel. Sie spielt mit ihren Flöten Sopranino bis Bass im Ensemble in einer Musikwoche in der Kille. Und jemand, der auf einer Reise war, auf einer Kreuzfahrt Norwegen Spitzbergen, das ist Frau Ruth Schaub, die hat Bettina Alms an Bord gehabt und die hat alle möglichen Arten von Blockflöte gespielt und Hörer, Zuhörerinnen verzaubert. Das ist genial und wunderbar gewesen, sagt sie. Also es gibt eben auch total schöne Erlebnisse mit der Blockflöte. Und wenn Sie selber zurückdenken an Ihre Schulzeit, das ist eben vielleicht die Zeit gewesen, wo Sie im Blockflötenunterricht gegangen sind, wo früher das Flötenspiel noch in grossen Gruppen gelernt wurde, ist passiert, dass heute eben halt meistens im Einzelunterricht an der Musikschule und das halt dann eben zugunsten von einer Virtuosität. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einem traditionellen Gruppenunterricht und sind an der Primarschule zu Oster fündig geworden. Da ist die Reportage von Samuel Schmid.
Es ist Freitagmittag im Primarschulhaus Oberuster. Zu oberst oben unter dem Dach ist das Musikzimmer der Schule. Das ist heute das Reich von der Blockflötenlehrerin Anneliese Rhein. Bei unserem Besuch hat sie 11 Zweiklässler in ihrer Stunde. Die Gruppe ist gerade am Aufwärmen.
Ich spiele eine Tonleiter, greift mit, ich spiele sie jetzt in einem bestimmten Rhythmus, nicht alle gleich lang. Das sollte ich nachher nachspielen. Probiert mal mitzugreifen und die Töne gleich zu benennen. Das heißt D, D, C, H, A, G.
Die Kinder lernen zusammen in der Gruppe an ihren Blockflöten verschiedene Tonleitern anzugreifen. Das ist eine wichtige Grundlage für das spätere Spiel. Annelis Rhein ist seit 25 Jahren Flötenlehrerin und eine starke Verfechterin vom Gruppenunterricht, wo man je mehr, je weniger antrifft.
Ich kann mit der Gitarre irgendein Metrum angeben und sie machen schön regelmässige Töne. Wenn ein Kind allein spielt, ich habe auch schon Einzelunterricht gegeben, mache es aber gar nicht mehr so gern. Dann nachher, wenn es ein bisschen leicht ist, spielt es ein bisschen schneller, wenn es ein bisschen schwer ist, ein bisschen langsamer. In der Gruppe geht das viel besser. Und wir spielen dann auch sehr viel Kanön, weil wir dann wirklich auch aufeinander hören.
Und wie das tönt, wenn 11 Kinder miteinander in der Gruppe spielen, das führen die Blockflötenschüler mit einem Kanon-Klassiker vor.
Ganz schön blasen, dass ich niemanden hier raushöre. Das ist tönt wie eine Flöte.
Auch wenn sich da und dort noch ein schräger Ton versteckt, die Lehrerin, die ist zufrieden mit ihren Schülern. Schließlich ist das erst die zweite Stunde nach der langen Sommerferien und viele der Kinder haben in dieser Zeit anders im Kopf gehabt als üben. Zweitklässler, und das ist offensichtlich, kommen sehr gerne in die Flötenstunde von Annelis Rhein, auch wenn das ein oder andere nicht ganz freiwillig da ist.
Ich kann eigentlich zuerst viele Klavier spielen, aber meine Mutter hat gesagt, ich muss zuerst alle Töne kennen, C, D, bevor ich Klavierstunde habe.
Ja, weil es einfach so schön ist, wie es tönt. Und es macht auch Spass, wenn man selber etwas spielen kann, statt immer bei der Musik zum Beispiel zuhören.
Weil es harmonische Töne gibt und weil es nicht so fortissimo ist. Ich hätte eigentlich auch lieber zuerst Bratsche gespielt, aber geht nicht gerade alles zuerst.
Zwar kommt es immer wieder vor, dass ein Kind nach ein paar Jahren Blockflötenunterricht auf ein anderes Instrument umsteigt. Traurig darüber ist Annelis Rhein aber nicht. Sie freut sich, dass ihre Schüler überhaupt ein Instrument spielen, egal welches. Es kommt sogar vor, dass ehemalige Schüler lange Zeit später wieder bei der Blockflötenlehrerin anklopfen.
Ja, ich habe verschiedene auch schon wieder gesehen später. Zum Beispiel einer, der hat eine Kindergärtnerinnen-Ausbildung machen wollte. Ein Mann und hat dann irgendein Instrument müssen spielen und ist dann, ich weiß nicht, mit 18 oder so, zu mir gekommen, ein bisschen lernen, damit er an die Prüfung gehen konnte. Ich habe auch Kinder, die in der Conti, in Wetzikon, in der Schule sind und denen dann irgendwie eine Theorie, die dann geballt kommt, dort über den Kopf gewachsen ist und dann sind sie zu mir gekommen und haben gefragt, ob ich irgendwie verminderte und übermäßige Akkordinnen erklären kann. Und dann sind sie da auf den Boden gelegen, daheim bei mir, und ich habe dann probiert zu helfen.
Bis die aktuellen Schüler aber bei der Annelis Rhein anklopfen, geht es noch ein Weile. Nach dem Kanon üben sie in der Stunde an einem neuen Blockflötenstück.
So eins ist sicher, musizieren erwärmt das Herz und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Tatsächlich im Wortsinn. Hören, aufeinander hören, das ist wichtig. Das schreiben wir auch, hören wir geschrieben. Sie schreiben uns Mail auf studio@drs1.ch. Ich habe hier gerade ein Mail von der Ruth Epper, die sich vor 20 Jahren gefunden hat. Drei Frauen und eine Frau mit Cello, also drei Frauen Blockflöte. Und die machen jetzt immer so alle vier Wochen, finden sie sich zusammen und musizieren und bekommen sogar ab und an ein Engagement zum Spielen miteinander. Also die Flöte kann man wirklich vielseitig einsetzen und es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Flöten, die lernen wir als Nächstes kennen hier am Treffpunkt auf deren Seis.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but no nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
Beatles und haben da veritabel Flötenorchester gebraucht. Alle Flöten, ich habe auch eine Sopranflöte gehört. Und dann ist vielleicht noch ein bisschen verfremdet. Der George Martin hat ja immer gewusst, der Produzent der Beatles, wie man etwas inszenieren kann. Auf jeden Fall haben wir verschiedenste Familien gehört von Flöten, verschiedenste Flöten aus der Flötenfamilie. So muss man das richtig sagen. Jetzt, wenn wir jemanden von Ihnen dürften bitte uns anzuleuten. Also wirklich, wir wollen den vergiftesten Flötenspieler, Amateurflötenspieler hören. Läuten Sie uns an, der Stefan Kohler ins Telefon ab. 0848 440 222. 0848 440 222. Was ist für Sie denn wirklich das Verrückteste an der Flöte? Warum ausgerechnet Blockflöte und in welcher Art und Weise? Läuten Sie am Stefan Kohler auf 0848 440 222. Per Mail, wir bedanken uns für alle, die Mail schreiben, ist auch von der Seraina Riedi. Sie spielt seit der ersten Primarklasse Blockflöte, ist dabei geblieben, obwohl sie auch Querflöte, Akkordeon spielt, hat sie immer noch Freude da am Blockflötenspiel und spielt alle möglichen Sorten. Jetzt Andreas Küng, Blockflötenmanufaktur da in Schaffhausen. Wir sind im Showroom rein und sehen die ganze Familie. Wir fangen bei den ganz kleinsten an. Das ist gar klein, ist 16 cm und dann haben wir den, ich weiss nicht, was für ein Sub-Contra-Megabass.
Ja, das ist der Kontrabass oder Subbass, sagen wir. Der ist 2 Meter groß, hat ein tiefes F als Grundton und spielt natürlich, gibt ein gutes Fundament. Also wir haben ja heutzutage die Entwicklung der Blockflötenorchester. Die ist vor allem in Deutschland sehr gross, oder? Aber auch in der Schweiz fängt das eigentlich an. Und lustig ist ja, oder nicht lustig, sondern interessant ist, dass man immer mehr zu den tiefen Klängen kommt. Und weil die tiefen Klänge sind einfach so beruhigend und sie haben eine grosse Anziehungskraft für die Leute. Und das eben auch, wir tun an den Blockflötentag, der jetzt nächste Wochenende stattfindet.
Am Freitag gehen sie los,
ja. Freitag gehen sie los. Haben wir am Sonntag ein ganz spezielles Event.
Wir haben nämlich ein Stück komponieren lassen für möglichst viele Bassflöten. Und wir wollten versuchen, wie viele Leute kommen. Und jetzt sind in der Tat über 70 Leute, die da mitspielen. Mit Bassflöten, Grossbassflöten und Kontrabassblockflöten. Alles Blockflöten. Wir spielen das in der Kirche Santa Maria. Und da gibt es natürlich einen super Sound. Dazu wird das Konzert noch ergänzt mit Stück, wo Blockflöten-Ensemble spielen, die auch an dieser Tagung mitmachen. Also es wird sicher ein ganz tolles Event.
Also am Freitag geht es los. Da spielt ja dann übrigens auch der Maurice Steger. Da haben wir ja eine Hörerin, die darf gehen. Frau Jonas Chur darf das dann miterleben. Wir sind in dem Showroom und wir haben die verschiedensten Flöten, eben vom gar klein bis zu dem grossen Bass, 2 Meter hoch. Wie viel Geschichte ist denn da jetzt wirklich dabei, im Flötenbau? Ist das denn authentisch quasi noch erkannt?
Also Größen sind authentisch auf jeden Fall, weil die Hochblüte der Blockflöte war im 16. Jahrhundert und dort haben wir schon die ganze Familie kennt, also vom kleinsten Flöteli bis zum dort dazu mal sogar 2,40 Meter langen Instrument, wo man heute noch im Instrumentenmuseum sieht in Amsterdam. Also geschichtlich oder historisch gesehen hat es die Blockflöte ja schon eben seit dem 16. Jahrhundert gegeben, in dieser ganzen Familie. Weil das ist ja ein typischer Zug von der Renaissance. Man hat in der Familie auftreten, man hat in der Familie, in der Gesellschaft gespielt und so. Viel mehr als im Barock, wo man sich verselbstständigt hat als Solist, also als Theaterspieler, als Sänger. Dort ist dann die Entwicklung anders weitergegangen. Und die Blockflöte hat immer mehr an Bedeutung verloren, weil sie natürlich einerseits ein bisschen starr ist in der Tonbildung. Also man hat den Ton, der Spieler kann nicht sehr viel machen mit der Tonbildung. Und da ist der Querflötist oder Traversflötenspieler natürlich im Vorteil. Er kann den Ton modulieren, er kann den Ton gestalten, kann leislich und laut spielen. Und bei der Blockflöte ist man da immer ein bisschen beschränkt.
Und also natürlich niemand hinter da moderne Blockflötenliteratur zu spielen. Das hat es ja auch gegeben. Es hat ja dann das Revival gegeben. Jetzt wollen wir aber doch einmal hören, einfach von der Klangwelt her, so einen grossen Bass. Kann man den in Betrieb setzen oder braucht es so besondere Massnahmen dafür, dass man so einen überhaupt, gut, man muss dazu sagen, es sieht eigentlich aus wie eine grosse Flöte, hat aber keinen Schnabel, sondern dafür ein entsprechendes.
Es hat auch ein Blasrohr, wo ich einfach, das ist etwa gut 60 cm lang, kann man es auch verstellen. Und da kann ich dann einfach meine Töne anblasen. Also zum Beispiel, ja, Sie können hier rauf, da kommt nämlich der Ton raus.
Also wie bei den kleinen Flöten auch, ist da das Labium. Gut, Sie haben jetzt gesagt, wir können nicht viel machen damit. Man kann ja auch anschwellen.
Man kann
ja
abschwellen, klar. Und die Flöte, die Blockflöte wird eben auch genau darum in der modernen, also zeitgenössischen Musik gebraucht, weil sie so gestaltbar ist mit den Mehrklängen. Also man kann gute Mehrklänge spielen, zum Beispiel.
Gut, da geht es bereits im Bereich rein, wo man schon entsprechende Liebe muss entwickeln.
Ja, genau. Das sind natürlich dann sehr spezielle Sachen, die man da loslassen kann. Es gibt auch Musiker, die das Instrument verstärken, die also Mikrofon montieren oder ein Mikrofon in die Röhren hineinhängen.
Also das Bestreben ist da, dass man Flöten quasi wirklich etablieren und am Leben behalten.
Ja, natürlich. Und unsere Versuche gehen da in die Richtung, dass man sie eben mit anderen, also wirklich modernen, guten, normalen Instrumenten kann spielen. Sechs Saxophon, Klarinette, Klavier. Und das ist dann die Entwicklung, die wir dann nachher noch ansprechen. Die Flöte heisst Igel, der Adler.
Adler, und es gibt noch ein Objekt, das ich darf sagen, das heisst K4, hat mit Ihnen zu tun, hat mit einem Flötenbauer zu tun, mit einem Flötenspieler. Und noch, wer fehlt noch?
Und der historische Flötenbauer, der Pressan, der die Mensuren geliefert hat, die wir verwendet.
Das lernen wir kennen im Verlauf dieser Sendung. Und jetzt lernen wir nachher wieder den Maurice Steger noch mal kennen, der als Profi mit diesen Instrumenten eben umgeht und den Flöten totale Überlebenschancen gibt.
C'è un omino piccolo così.
che torna sempre tardi dal lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together.
Laggiù c'è un prato piccolo così,
der Treffpunkt auf der 6, gleich 10:30. Verkehrsinfo DRS von 10.28 Uhr. Eine Meldung für die Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Pratteln. Stockender Verkehr.
Your mind, yes, your mind. Help to lay it. Take your mind, me.
Es ist der heisst der Treffpunkt heute am Dienstagmorgen mit dem Joe Cocker da. Und tatsächlich, wer feine Ohren hatte oder wer es wahrgenommen hat, im Hintergrund zu Soul und Rock kann man eben auch noch Flöten einsetzen. Also, es ist ausgewählt, die Musik, die Sie heute hören, versteckt manchmal und zum Geniessen und sagen, ah, das war eine Blockflöte. Eine ganz tiefe, tönt wunderbar, inspiriert moderne Komponisten. Oder eben die quasi normale Flöte, Sopran, Alt oder Tenor, das ist dann eine Sache fürs Konzertsaal mit grossem Orchester unter Umständen. Und einer dafür, das ist der Maurice Steger, der ist weltweit einer der berühmtesten Blockflötenspieler, auszeichnet mit vielen Schallplattenpreisen, Mann, heute 40, wo sich das scheinbar einfache Instrument angeeignet hat und jetzt als gefragter Virtuos gilt. Als Kind hat er sich noch schwer getan, damit Flöten in den Griff zu bekommen, sagt er, zum Klingen zu bringen. Wieso eigentlich, habe ich den Maurice Steger gefragt. Das ist doch simpel, reinblasen, Löcher zu und nicht einmal Klappen greifen.
Das könnte man meinen, oder? Wieso nicht, weil es keine Klappe hat und gar nicht, ist doch besonders schwierig. Also wir müssen alles mit den Fingern machen, was eben dann die anderen Instrumentalisten doch modernere Hilfsmittel haben. Also insofern...
Sie haben es einfacher.
Insofern ist es absolut kein Argument, das geht nicht auf.
Wie viel verbringen Sie mit Übung, um auf dem hohen, wahnsinnig hohen Niveau zu spielen, wo Sie spielen?
Naja, also das ist erstens sehr unterschiedlich und zweitens gibt es da verschiedene Ebenen für mich. Einerseits ist da Musik und die muss man nicht nur memorisieren, die muss man eben auch verinnerlichen. Und das geht mit oder ohne Instrument. Das kann mit einer Partitur oder mit gar nichts gehen. Wenn man das auch mit einberechnet, dann ist es natürlich Musik in dem Sinn mein Leben.
Sie reden von einem Instrument, das eigentlich, wenn man es jetzt eben banal nimmt, die sagt, hey, das Instrument hat es nie wirklich geschafft, populär zu werden. Wir haben Querflöte, Geigen, Trompeten, wir haben andere Instrumente, die es in Popmusik, in Jazz geschafft haben. Sie sind auf einem Instrument, wo das nicht... vielleicht nicht gewünscht ist oder allenfalls als exotische Klangwelt geduldet wird. Stört Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Jedes Instrument hat eine eigene Klangwelt und ist ein Teil von einem Genre. Und Blockflöte ist schon damals eigentlich eher ein exotisches Instrument gewesen. In diesen Barockoperen ist Blockflöte dann, wenn es um ganz verinnerlichte Seelenzustände der Menschen gegangen ist, verwendet worden. Und jetzt sind wir 400 Jahre später. Es ist noch das gleiche Instrument und es sind noch die gleichen Gefühlswelten, die das Instrument kann ausdrücken kann. Das ist das eine. Darum ist es erstmal nicht unbedingt, glaube ich, das Ziel von der Blockflöte, in eine Welt zu gehen, wo sie dann nicht könnte bestehen.
Aber die anderen sind Stars, Weltraum, Medienraum, sie sind auch ein Star, aber man nimmt sie nicht in der ganzen Breite wahr. Schmerzt das manchmal?
Nein, auch nicht. Nein, es ist einfach so. Ich hab mal gesagt, es gibt wie verschiedene Sportarten, oder? Also der Weltmeister im Tennis, der ist einfach Number One, den kennt man. Und der Weltmeister, ich weiss nicht was, im Golf spielen, ist schon mal genau gleich gut. Könnte ich Ihnen jetzt nicht mal gerade sagen, wer da so aktuell ist. Und genau so ist es bei den Instrumenten. Und ich muss so gut und so inspiriert sein wie möglich. Und da denke ich nicht drüber nach, dass die Kollegin nebendran, die dann vielleicht mit mir singt oder ein Gegenspieler ist, viel berühmter ist. Also who cares? Ich gehe meinen Weg.
Dann zeichnen wir noch ein Worst-Szenario. Wenn das so weitergeht, braucht es Blockflöte vielleicht in 20 Jahren nicht mehr. Was unternehmen Sie dagegen?
Blockflöte braucht es sowieso. Erstens ist sie jetzt nach vielen Jahren und Jahrzehnten Arbeit und Beschäftigung von vielen Musikern, auch von meinen Vorgängern, ein Teil vom Konzertleben. Also man findet in sehr, sehr vielen Saisonprogrammen mittlerweile eins oder zwei Blockflötenkonzerte. Das ist ein grosser Erfolg. Dem war nicht so 1985 oder 1970. Zweitens ist es nach wie vor ein gutes Instrument zum Lehren. Es erfordert vom Mensch, vom Kind, ganz viel aufs Mal. Beispielsweise blasen, artikulieren, lesen, nachvollziehen, Fingerarbeit, hören. Also ganz viele Tätigkeiten, die sind einfach ganz gut, wenn man die wenn man die lehrt. Und zwar vielleicht nicht unbedingt, um einen guten Blockflötist oder eine gute Blockflötistin zu werden. Das muss gar nicht so sein. Aber um etwas zu erleben und etwas zu kreieren, sich selber zuzuhören und vor allem eben auch zu trainieren. Wie ist es, wenn ich so viele Sachen miteinander machen muss? Ein Pianist macht rein reell gesehen weniger Dinge aufs Mal. Der braucht seine Finger und seinen Kopf absolut natürlich in einem unglaublichen Ausmaß. Die Literatur ist schwer zum Spielen. Aber wir haben da beispielsweise noch nur schon mal eine Koordination von wie blase ich drin, wie rede ich drin, also was macht Zunge. Und dann gibt's da noch Finger und dann muss noch alles stimmen. Also das ist eine ganz andere Sache und das ist doch läss. Also die soll's genau noch so geben in 20 wie auch in 50 Jahren die Blockflöte. Und da bin ich auch überzeugt, so ist es, so wird es sein.
Der Maurice Steger ist überzeugt und dafür schafft er natürlich auch, dass die Flöte weiter im Bewusstsein bleibt bei uns und dass sie auch Breite bekommt. Der Maurice Steger hören wir jetzt hier zusammen mit der Sabrina Frey im Duett, ein Ausschnitt aus einer Sonate von Marco Uccellini.
bis zum letzten Ton. Man könnte sagen, die Musik swingt doch auch auf ihre Art, wenn man sich auf den Swing einlädt. Das war Moritz Steger zusammen mit Sabrina Frey, mit einem Ausschnitt aus einer Sonate von Marco Uccellini. Das ist Konzertmusik. Konzertflöten sind natürlich entsprechend andere Instrumente. Das sind hochwertige Instrumente. Die können vielleicht, ich weiss nicht, bis zu 5-6'000 Franken kosten, je nach Fabrikat oder ob man sie selber macht. Das darf ich jemandem zum Geburtstag gratulieren. Und zwar der Yukiko Yaita. Guten Morgen, Frau Yaita.
Guten Morgen, vielen Dank.
Sie haben Geburtstag, Sie sind Flötenbauerin, Sie sind aber auch Solistin, Sie spielen die Flöte. Spielt man eine Flöte besser, wenn man sie selber baut?
Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich, man kann selber so darstellen, wie man möchte selber. Aber das ist auch spannend, Zusammenarbeit zwischen Bauer und Spieler. Diese Diskussion bringt viel.
Können Sie dem Flötenbauer etwas sagen, was er besser machen sollte?
Das ist Zusammenarbeit, das ist schwierig. Von einer Seite, das soll so sein, das soll so sein. Auch das spricht das Musik, wie die Musik komponiert hat, von welches Land, von welcher Zeit. Das ist alles ziemlich offen und das macht wirklich viel Spaß.
Wieso haben Sie die Blockflöte gelernt? Was war das Entscheidende?
Also seit ich Kind war, ich war einfach verliebt in Blockflöte von Japan. Und dann ich bin hier studieren gekommen und dann ich bin hier gelandet.
Sie bauen heute Flöten. Wie viele Flöten haben Sie schon zusammengebaut? Wissen Sie das ungefähr? Wie viele Flöten haben Sie bis jetzt ungefähr zusammengebaut schon?
Das kann ich nicht. Vielleicht 1.000 oder 10.000.
Herzlichen Dank und viel Glück und weiterhin gute Arbeit. In dem Zusammenhang von Flöten, Spielen und Freude darf ich wieder das Mail zitieren von der Katharina Schneck. Sie hat als 9-jährige Blockflötenunterricht gehabt und erinnert sich gut an die erste Flöte, vor allem aber an die Hülle, die grässlich karierte Hülle. Und dann als A und O, wo sie endlich eine Küngflöte gesehen hat, seinerzeit eben mit dieser braunen Filzhülle. Und dann hat man gewusst, aha, da kann jemand Flöte spielen. Letzte Woche hat sie ihrem Enkelsohn die Küngflöte übergeben und jetzt fährt sie sicher schon an, bald wieder Flöte spielen. Flöte spielen heisst, man muss eine Flöte bauen. Wir sind da mit dem Thomas Küng immer wieder durch die Manufaktur gelaufen, haben sie von Anfang an begleitet als Holzstück, wo durchbohrt worden ist, Löcher bekommen, das Labium entsprechend, dann die entsprechende Behandlung. Jetzt sind wir in der letzten Station sozusagen, nämlich da, wo die Flöte ja dann getestet wird. Man kann sie nicht einfach rauslassen, die Flöte, oder?
Nein, nicht gut. Also, etwas Wichtiges ist natürlich noch zwischen ihnen passiert. Die Tonlöcher sind entstanden, ohne da. Fingerlöcher, ohne das geht es nicht.
Und die natürlich, klar, das ist nicht so, dass man jedes Mal zieht. Das wird maschinell hergestellt.
Das wird maschinell. Das war eine der ersten CNC-Maschinen, die wir selber entwickelt haben. Das war vor 25 Jahren.
Entscheidend auch, zum Beispiel
Markt also Prinzip, stehen. Ja, genau. Das ist da gewesen. Da hat man früher alles von Hand gebaut mit so Mehrspindelbohrmaschinen. Und jetzt hat man eben die erste Maschine. Das war eine einfache 3-Achsen-Maschine. Inzwischen hat man ganz komplizierte Maschinen. Es sind 11 Achsen und so. Und das sind wirklich alles unikat gewesen. Und da bin ich echt stolz, weil die habe ich eigentlich konzipiert und mitentwickelt und Werkzeug gemacht vor allem. Und eben schlussendlich, dann, wenn sie so weit fertig ist, sparen alles tiptop, man kann drauf spielen, braucht es halt einfach nur das letzte, ein Voicing. Da wird zum Beispiel jetzt nebst der Yukiko auch von Beat Wolf bei uns gemacht, seit kurzem eigentlich. Und wir sind sehr froh, dass der Beat bei uns intoniert.
Das ist der Beat Wolf. Guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Tag.
Sie bekommen jetzt also die fixfertigen Flöten, die man als Laie wahrscheinlich nicht merken würde, dass etwas schief geht. Oder ist das, würde man es dann hören?
Ja, das ist vielleicht ein Hi-Fi-Test für Sie zuhause. Ich nehme mal eine Flöte, so wie sie ab der Maschine zu mir kommt.
Das nimmt eine Flöte raus. Ich muss immer sagen, das ist eine Flöte, die aus einem Holzstück ist. Die ist durch den ganzen Fertigungsprozess wird immer darauf geachtet, dass die Flöte, die Sopranflöte in dem Fall, aus zwei Teilen ist, immer wieder zurückgeführt wird zum gleichen Grundstück.
Ja, man sieht, wie da die Holzfaser vom Kopfstück bis zu unterst durchläuft.
So, jetzt spielt einmal die Flöte, wie sie quasi von der Maschine kommt.
Jawohl.
Sie jetzt etwas gehört, das ist falsch.
Ja, sie ist oben sehr fertig eigentlich, aber unten gefällt sie mir noch nicht. Sie ist noch etwas schwach, noch etwas blasig.
Also ist das ein subjektives Empfinden oder könnte man das wirklich auch nachprüfen, maschinell oder mit einem akustischen Gerät, mit einem Gerät, das misst?
Nein, das hört man einfach und das spürt man auch beim Blasen. Und die Sachen, die ich jetzt hier aus dieser Schulblockflöte noch raushole, sind einfach die Feinheiten, dass sie ein bisschen klarer tönt.
Was machen Sie jetzt dafür, dass sie klarer tönen? Sie tönen ja unten klarer, haben Sie gesagt. Was müssen Sie jetzt unternehmen?
Oben ist sie sehr klar, unten gefällt es mir noch nicht so. Ich tue jetzt den Block rausschlagen.
Jetzt hat er den Block wieder rausgenommen, den wir vorne miterlebt haben, wie er reingeschlagen wird. Und jetzt wird er fein abgeschliffen.
Der hat vorne so eine Phase, die ist jetzt bewusst noch ein bisschen zu klein. Da gibt mir Gestaltungsfreiheit, um die Grösse und den Winkel selber bestimmen mit den Pfeilen.
Wenn Sie jetzt daneben pfeilen, wäre die Flöte futsch?
Nein, dann wäre der Block futsch.
Dann könnte man also den Block ersetzen und quasi nochmal von vorne anfangen.
Oder ich könnte ihn sogar nochmal ein bisschen nachschleifen und auch nochmal von vorne anfangen.
Also das, was Sie hier machen, ist mit Hundertstel Millimeter Bereich?
Es ist Intuition, es ist vom Auge, es ist ein bisschen Erfahrung. Und manchmal wird es zu gross, dann muss man wieder einen Schritt zurück.
Jetzt haben Sie den Block gefeilt, wo Sie rausgeschlagen haben. Setzen Sie den wieder ein oder gehen Sie jetzt noch ins Labium?
Ich tue noch an dem Windkanal vorne die Kante ein bisschen fein machen, scharf machen. Und den ganzen Windkanal noch ein bisschen polieren, glätten. Auch innen übers Labium fahren, weil sehen Sie bei der Maschine nicht, die ganz feinen Fäser, die noch hängen bleiben, die muss ich wegnehmen von Hand.
Jetzt wollen wir hören, ob die Flöten anders tönt. Und das, man muss dazu sagen, dass jede Flöte, die hier gefertigt wird, durch ihre Hände geht und dass sie die testen, das ist ihr Klang. Herr.
Also jede Schulblockflöte, ich tue jetzt den Block wieder reinklopfen. Und jetzt wollen wir mal hören, ob es schon befriedigt.
Gut.
Mir gefällt das noch nicht. Ich tue jetzt... unten noch ein bisschen von Hand mit einem ganz feinen Schleifpapier die Kante vom Windkanal ein bisschen entschärfen.
Und dann hofft er, dass das Instrument seiner Klangvorstellung entspricht. Es ist eigentlich verrückt, dass jedes Schulflöteninstrument jetzt durch ihre Hände geht. Es kommt der letzte Blas, wir machen es nochmal. Wir verlassen die Werkstatt, merci vielmals. Das war der Beat Wolf, der sich weiter seinen Instrument widmet und die mit feinstem Ohr justiert und entsprechend dann rausgibt. Jetzt sind wir bei der Schulflöte und zum Schluss gehen wir dann noch dort an, wo die Zukunft bereits schon angefangen hat.
Elle faisait le trottoir le long de l'église. Y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus. Moi, en ce temps-là, j'allais à confesse tous les mercredis à 7h15. J'étais le dernier à parler de fesses. Et si j'y pensais, c'était par hasard. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Ce mercredi-là, j'étais en avance. J'avais déserté le cours de français. Et j'allais me refaire une bonne conscience quand j'ai entendu « Tu viens mon biquet ». Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière, j'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi, en faisant ma prière, je voulais faire l'apôtre, et j'ai fait l'amour. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un cœur. Et c'est là bêtement, dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau, c'est là que j'ai reçu la première blessure, laisser mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, de coucher de soleil ou de chant de muguet. Moi je n'ai récolté que trois Notre Père, deux minutes de roman, un zéro de français. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure.
Das ist dir das Eis. Der Treffpunkt heute mit der Blockflöte, die in die ganze Welt rausgeht, wenn sie dann einmal gefertigt ist. Die Blockflöte geht in die Schule, wird dort gelehrt. Man kann auf dieser Flöte anfangen zu spielen. Und das Blockflöte-Instrument, das Instrument, das eine grosse Kultur und Tradition hat, das hat eben so einen besonderen Bau. Wir sind gefragt worden, wie wir mit dem Labium sollen wir noch mal schnell klären. Wenn ich jetzt lese, die Blockflöte ist eine Längsflöte, die zur Gruppe der Holzblasinstrumente gehört, dann ist das schon mal klar. Damit es einen Ton gibt, enthält ihr Kopf einen hölzernen Block, der nur eine enge Spalte freilässt, Kernspalte, also die enge Spalte. Und dort ist das Labium. Habe ich das richtig erklärt, Andreas Küng?
Ja, mehr oder weniger. Also wir haben den Windkanal und dort wird die Luft durchblasen und die Luft trifft auf eben das Labium. Das ist der Keil, wo sich dann die Luft schneidet und darum gibt es einen Ton.
Wohlverstanden, das ist nicht etwa innen montiert, sondern das ist Bestandteil vom Holz.
Ja, das ist rausgeschnitzt aus dem Holzteil im Kopfstück.
Dort passiert ja wahrscheinlich eben das Geheimnis vom Klang oder genau das Geheimnis von einer guten oder schlechten Flöte.
Genau, das Labium ist auch entscheidend zur Klangfärbung, zur Klangbildung. Und je nachdem, wie das Labium ist, ob es dicker ist, breiter ist, dünner ist, kann sich auch der Ton verändern. Ist aber ein Teil davon vom Windkanal selber, vom Block, wie die Verhältnisse sind. Also das ist eine ganz komplexe Geschichte in dem Windkanal und dem Labiumbereich.
Wenn man jetzt die Flöten anschaut, so wie sie sie hunderte von Jahren gibt, kann man dann überhaupt Flöten noch neu erfinden?
Neu erfinden wäre vielleicht übertrieben, aber man kann versuchen, weiterzugehen. Man kann versuchen, dass man in eine Richtung geht, wo man eigentlich auch möchte ankommen mit einer Blockflöte, dass sie eben vielleicht mit einem modernen, starken Instrument ebenbürtig zusammenspielt, wie mit einem Saxophon, mit einem Klarinett. Dass sie besteht auf einer Bühne. Wir haben ja heute grosse Säle und Blockflöten sind ja meistens immer leislich. Da gehen unsere Bestrebungen hin. Und wir sind jetzt eigentlich da in der Werkstatt von Geri Bollinger. Er ist ein Flötenentwickler seit vielen, vielen Jahren. Und er hat die grossen Tiefenflöten entwickelt. Bass, Grosspass, Subbass, die wir machen seit jetzt gut 15 Jahren ungefähr. Und er geht jetzt eben weiter mit einem anderen Instrument. Vielleicht kann er gerade selber erzählen, wie es zu dem Igel kommt.
Geri Bollinger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Instrumentenbauer hat hier ein Labor. Es hat jene so Halbleichen umeinander von Flöten, die scheinbar nicht zusammenpassen. Und dann hat es da eben den Begriff Igel. Kann man jetzt Flöten neu erfinden? Und was ist denn neu an dem Igel?
Nein, ist es nicht, aber neu zusammengesetzt. Also Igel ist, weil er ein bisschen grösser ist, die anderen sind dann die Spatzen. Also, und ich kann vielleicht mal schnell auf einer normalen Flöte.
Das ist eine normale Altflöte, die Sie haben?
Und die ist relativ leislig und tönt süß, also flauto dolce. Und das macht es eben schwierig, um mit modernen Instrumenten klanglich und lautstärkenmässig mitspielen.
Gut, dann spielt er mal die Dolce.
So.
Tönt lieblich, zart und so, wie man sie kennt. Und jetzt kommt ein Hammer.
Jetzt eine dickere Flöte.
Wie haben Sie jetzt das erreicht? Das ist, es sieht aus wie eine Flöte, hat zwar eher etwas jetzt mit den Klappen, die sie hat, etwas von einer Klarinette.
Es geht in diese Richtung. Es ist eine Weiterentwicklung, die bei anderen Instrumenten vorhanden ist. Also eine doppelte Oktavklappe, da haben die Saxophone auch. Wir haben die Luftschneidung ist nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall. Da kann man sehr dünn arbeiten. Holz bricht dann dort mal. Also es wird nicht anders tönen mit Holz, aber es wird sich verziehen. Und jetzt haben wir hier da und eine wahnsinnig dicke Bohrung, also das ist doppelt so dick, oder?
Also der Hohlraum innen dran ist grösser, so?
Jawohl, und da haben wir viel mehr tiefe Anteile vom, im Klang. Also das Süße kommt von der engen Röhre. Und wir haben jetzt wollen, Obertöne ein bisschen killen und Grundtöne zufügen. Und das geht mit einer dicken Röhre, aber die kommen dann normalerweise oben rein. Und das ist jetzt eine Zusammenarbeit mit einer holländischen Flötenbauerin, der Adriana Bröking, die ist spezialisiert auf weite Mensuren und wir haben es jetzt geschafft, dass das funktioniert.
Und wie die tönt, das erleben wir, der Schaffhauser Blockflötentag. Am Sonntag ist ein grosses Konzert, aber am Freitag fährt schon, dort spielt der Maurice Steger, da können Sie die, auch die K4 können Sie dort kennenlernen.
Genau, den Igel hören wir am Samstag mit der Gruppe Red Priest aus England, die machen ganz virtuose, tolle Musik und spielen eben den Igel dann sehr schmal.
Schaffhauser Blockflötentag zum Geniessen, zum Eintauchen, zum Neues kennenlernen. Wir haben heute Blockflöte kennengelernt in vielen Varianten, in vielen Musikbeispielen, auch aus der modernen Popmusik, aber auch eben aus der Barockzeit mit dem Maurice Steger. Wir bedanken uns herzlich, dass wir bei Ihnen hineinschauen durften, auch in die Geheimstube hier beim Herrn Bollinger, wo er ein neues Instrument macht. Wahrscheinlich ist das eben dann nicht mehr ein Holz, sondern ein Blechinstrument. Also, wir wollen das nicht auch noch vertiefen. Wenn Sie Bilder anschauen, dann gehen Sie bei uns aufs Internet, drs1.ch. Sie finden dort eine Bildergalerie und können sich noch optisch auch noch in das Thema vertiefen. Wir bedanken herzlich uns für die Aufmerksamkeit. Das war der Treffpunkt mit dem Joschi Grüne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.